Ja, witzig. Mir wurde nämlich rückgemeldet, dass ich tatsächlich entspannt war beim letzten Tantrum, weil das war das erste vor vielen Leuten.
Der Fußballplatz, meinst du?
Er hat super Fußball gespielt. Ich war so stolz auf ihn, habe ihn auch brav angefeuert. Endlich Soccer Mom. Aber
Lernst
ja.
du ihm irgendetwas, was er stattdessen machen kann? Weil das weiß ich noch nicht genau, ob ich ihm das anbieten soll.
Also wir besprechen.
Ich weiß nicht, ob das so gescheit ist, wenn ich ihm
hau mich, hau mich.
Hau auf einen Polster oder sowas. Was wird er dann hauen, wenn er nicht einen Polster zur Verfügung hat? Also ich weiß nicht, ob so ein Ersatzding oder Stampfen.
Ja.
Auf Instagram ist immer so Stampfen. Dann denke ich mir so, ich will kein Stampfen.
Ja, so Rumpelstilzchen dann.
Ja,
genau. Naja, ich random.
Was alles hilft, aber ich denke mir dann so, oh Gott, diese armen Kinder sitzen, ich weiß es nicht, in 30 Jahren bei der Therapie und fragen sich noch immer, wer Jessica.
Ja.
Double Duty Dialogues. Hier ist der Podcast für erfolgreiche Mütter zu Hause, im Beruf und darüber hinaus. Die zwei frisch gebackenen Mamis finden auf die bewegenden Fragen die richtigen Antworten, die sie gerne selbst früher gehabt hätten. Double Duty Dialogues.
Hallo.
Hallo Esmo.
Hallo.
Wir unterhalten uns nur noch über den Podcast.
Ja, wenn wir uns sehen, müsste einfach gleich die Mikros in die Hand genommen werden und dann erst fangen wir an zu reden.
Unsere Zeit ist mittlerweile so knapp, dass die Esme gerade reingerauscht ist, mir von ihrem Stromschlag erzählt hat. Ich gesagt, ich habe alles auf der Terrasse aufgebaut, um uns eine gemütliche Aufnahme zu machen. Jetzt fängt der Rasenmäher an und wir haben quasi einfach gleich die Mikros in die Hand genommen.
Aber weißt du, was ich am Sommer am zartesten finde, da wo wir wohnen in der Gegend? Die Laubbläser. Da könnte ich ausrasten. Ich dachte, die sind verboten.
Ja, und ich dachte, dass es trotzdem Zeiten gibt, wo man Rasen mähen darf und sägen darf, aber irgendwie hält sich da niemand dran. Zumindest hätte ich die Zeit noch nicht herausgefunden.
Ja, find da mal in den ganzen Gärten denjenigen, der gerade am Werkeln ist.
Aber es ist auch voll schön. Wir haben es dadurch auch grün.
Ja.
Aber ja, für die Podcast-Aufnahme nicht optimal.
Genau.
Aber jetzt schieß mal los. Wie ist das mit dem Stromschlag gewesen? Ich habe dich jetzt gleich unterbrochen.
Ja, ich war auch nicht ganz sicher und ich war so, hä? Was ist los? Vielleicht bin ich deshalb zu dir gefahren, wenn eine Irre. Aber nein, ich wollte mir die Haare glätten. Also ich habe ja, seitdem wir bei unserer Celebration-Folge vorher beim Friseur waren, so halbe Stirnfransen. Und die muss ich mir immer machen, sonst schaue ich aus wie...
Was übrigens super gut passt.
Danke. Ich finde, ich schaue sonst aus wie jemand von Kiss, wenn alles so in alle Richtungen steht. So fühle ich mich, Keith Richards fühle ich mich immer in der Früh zumindest. Und deswegen bringe ich sie ein bisschen in Form.
Fantastisch.
Und habe halt das Glätteisen aufgedreht, es hat sich aufgeladen und dann habe ich halt so zwei Sekunden drüber und habe dann schon ausgeschalten und abgesteckt und beim Abstecken habe ich so einen, nur in den kleinen Finger einen Stromschlag gekriegt und ich habe mir gedacht, arg.
Ja, du bist wahrscheinlich selber unter Strom.
Ja, so fühle ich mich auch, ja.
Ja, ich blockiere ja immer alle meine technischen Geräte, wenn ich im Stress bin. Ich glaube, ich dürfte wirklich eine Ausstrahlung auf Geräte haben. Ja, der Drucker funktioniert nicht, wenn man ihn am nötigsten braucht.
Ja, ja.
Oder mein Handy hängt sich komplett auf. Ich wollte heute das Reel auf die Reise schicken, bevor mein Sohn aufwacht und ich sehe ihn schon so herumwälzen. Und ich so, schnell raus, Musik hinterlegen und Caption schreiben und alles drin. Nix funktioniert, nix. Mein Handy hat so,
das hat sich auch noch gewälzt.
Ja, genau. Ja, ich habe es dann einfach parallel gemacht, während der Kleine ganz entspannt gefrühstückt hat. Und er ist übrigens gerade wieder in einer super süßen, entspannten Phase.
Sehr gut.
Also wir haben, glaube ich, diese Monster-Tantrums gerade hinter uns gelassen.
Mhm.
Das fühlt sich gut an.
Fein, das muss man dringend genießen.
Ja, es werden auch wieder andere Phasen kommen.
Vor mir ungefähr
zweieinhalb jetzt.
Zweieinhalb. Mhm. Bei uns haben sie mit zweieinhalb aufgehört.
Na schau.
Also es war so von eineinhalb bis zweieinhalb richtig zart, also so richtig arg, wo ich mir gedacht habe, ich schaffe das nicht, wenn das geht bis 100.
Ja.
Und dann wurde es wirklich gezielt, dass er jetzt sich aufregt, wenn ihn wirklich was aufregt. Mhm. Es ist nicht viel, er kann auch, heute hat er zu mir gesagt, er hat was geworfen. Ich so, warum wirfst du das? Und er so, Mama, ich bin grantig.
Ja, ist doch super.
Und das, glaube ich, war die Phase, die wir ein Jahr lang nur noch schreien hatten.
Ja.
Aber wir haben noch Tantrums, aber sehr ausgewählte Situationen.
Ja, weil ich habe mich heute in der Früh eigentlich eingestellt auf ein Monster-Tantrum. Mhm. Also wir haben Müsli gemixt und wir mixen das immer gemeinsam und er darf dann umrühren. Und ich habe nicht das ganze Joghurt reingegeben, weil sonst die Schüssel voll gewesen wäre. Und das hätte normalerweise zum Schüssel werfen, zum komplett Kollaps geführt und heute war es so, okay. Und ich so,
Das ist arg, oder? Es ist so plötzlich, es ist angekommen, mein Lieber. Super.
Er versteht, dass das Joghurt nicht mehr in die Schüssel gepasst hätte und es ist okay, er rührt um und es ist in Ordnung gewesen.
Wow. Mhm. Das ist urtoll.
Aber gut, wir sollten mal einen Aufruf machen bei unseren Followerinnen, was so die Tantrums waren. Da gibt es ganz witzige
Sachen, ja.
Und es ist ja auch ursüß, wie die Kinder denken, aber die Ausgestaltung eines Tantrums ist halt wirklich manchmal echt anstrengend zu begleiten.
Ja, das stimmt.
Kann man nicht beschönigen.
Und unser
ich bewundere jedes Elternteil, dass da so entspannt durchgeht.
Ja, witzig. Mir wurde nämlich rückgemeldet, dass ich tatsächlich entspannt war beim letzten Tantrum, weil das war das erste vor vielen Leuten.
Der Fußballplatz, meinst du?
Ja. Er hat super Fußball gespielt. Ich war so stolz auf ihn, habe ihn auch brav angefeuert. Endlich Soccer-Mom. Also so richtig, war die einzige im Fußballplatz. Ich so, habe urgebrüllt.
Ich kann mir das so vorstellen.
Ich habe alle Kinder angefeuert, muss ich sagen. Und habe urmitgefiebert. Habe mir dann gedacht, oh nein, die anderen sind ja auch, habe mich eingesetzt, dass alle ein Tor schießen dürfen. Also
stimmt,
ja.
Das hatten wir in der vorletzten Folge oder so, oder? Wo du sagst, du willst niemanden ausschließen.
Genau. Habe mich da bemüht, weil für die Kinder, da habe ich mir gedacht, naja, wenn jeder gewinnt, das soll man ja auch nicht machen. Wurscht. Ich bin noch dabei, das herauszufinden. Aber danach hatten wir ein ganz, ganz arges Tantrum. Ich musste ihn schultern und wegtragen und aus der Situation rausbringen, weil ein anderes Kind ihn so getriggert hat. Ja. Der Auslöser war aber ich, weil er wollte nicht teilen und ich habe gesagt, geh bitte und habe einfach dem Kind gegeben und habe seine Grenze total missachtet, seine Bedürfnisse völlig übergangen und eigentlich total logisch, dass er sich aufgeregt hat.
Ja,
er konnte es natürlich. Ja, er konnte sich, es kommen immer alle zu mir, zu meiner Tasche und holen sich die Sachen raus. Weil
da
ich mir
wissen
denk,
sie schon, was gutes Zeug drin ist.
Ja, Zucker und Kohlenhydrate. Also auf jeden Fall, das war so für mich ein Learning. Und weil du gesagt hast, jeder, der das schafft und entspannt, ich war so aggressiv innerlich, dass ich mir gedacht habe, boah. Und er dann gesagt hat, au, Mami, au, es ist, ich bin so geschultert, ich habe ihm nicht wehgetan. Ja, aber ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, vielleicht ist es für ihn doch zu fest. Ja, und ich konnte mich nicht regulieren und habe mir gedacht, okay, das sehen jetzt alle Eltern, wie angespannt und wie aggressiv ich bin und wie grob ich mit meinem Kind eigentlich umgehe. Ja. Aber ich musste ihn halt auch halten, weil da war eine Straße, eine sehr befahrene Straße daneben. Ich habe mir gedacht, okay, wenn ich ihn jetzt sein Tantrum ausleben lasse, so wie ich das sonst mache, rennt er vielleicht auf die Straße, weil er so impulsiv ist. Und es war die Situation, dass ich mir gedacht habe, ich sehe das andere Kind gefährdet, weil er ist immer wieder hingegangen und ich weiß, er wollte dieses Kind hauen oder was weiß ich was machen. Ja. Und das geht halt nicht. Aber also es war eine sehr schwierige Situation. Ich war fertig nachher und habe mir gedacht, ach Gott. Und dann hat mir eben eine Beobachterin gesagt, sie findet es so toll, wie ich das gehandelt habe. Und ich war so,
super.
Echt, findest du? Und sie so, ja, was sollst du machen? Rausgehen.
Kinder geschützt, das erkläre ich auf meinem Sohn mittlerweile. Und ich merke auch, dass ich mit den Erklärungen immer kürzer werde, weil sie im Tantrum sonst nicht durchdringen. Und ich finde ja Erklären schön und es wirkt so wertschätzend, aber eigentlich führt es meistens zu nicht viel. Und ich sage ihm dann meistens, du, ich beschütze dich und das andere Kind, wir gehen jetzt weg.
Ja.
Und das wiederhole ich. Und dann wird es immer kürzer, habe ich so das Gefühl.
Ja, ich musste, also sobald wir aus der Situation draußen waren, war es besser. Irgendwann kam dann das Abflachen der Emotionen oder das halt Cooldown, keine Ahnung. Aber
lernst du ihm irgendetwas, was er stattdessen machen kann? Weil das weiß ich noch nicht genau, ob ich ihm das anbieten soll.
Also wir besprechen,
ob das so gescheit ist, wenn ich ihm
Hau mich!
Hau auf einen Polster oder sowas. Was wird er dann hauen, wenn er nicht einen Polster zur Verfügung hat? Also ich weiß nicht, ob so ein Ersatzding oder Stampfen.
Ja.
Auf Instagram ist immer so Stampfen. Dann denke ich mir so, ich will kein Stampfen.
Ja, so Rumpelstilzchen dann. Ja, genau. Naja, ich habe eine Zeit lang versucht, ihm zu sagen, wenn er merkt, dass die Emotion kommt, dass er einfach schreit und schreit, ich bin wütend. Dass er die Emotion rausschreit. Weil dann weiß jeder, okay, aber es funktioniert halt nicht.
Ich habe mir nur gerade überlegt, wie das ist, wenn dann so drei Kinder im Kindergarten schreien. Ich bin wütend, ich bin hungrig.
Ja. Ich würde auch gerne bei der Arbeit mal so schreien, stell dir vor. Ich gehe jetzt auf Mittagspause, ich habe Hunger!
Das wäre großartig.
Ich bin müde! Das würde ich schreien, den ganzen Vormittag wahrscheinlich.
Ich bin müde, verdammt müde.
Ja, also.
Ich bin so erschöpft und ich will euch häuseln, einfach mal zuhören. Ja.
Wir sollten einfach ehrlicher sein, glaube ich, und mehr schreien. Wenn also ja, das ist zwar schön, aber das funktioniert in der Situation nicht, weil die Emotionen ja so stark kommen. Und eben deswegen sage ich, also diese Tantrums zwischen 1,5 und 2,5, da war es ja null Emotionsregulation. Und jetzt eben, wie gesagt, jetzt reguliert er sich besser. Also ich glaube, dass diese ganz argen Tantrums kommen ja mittlerweile nur, wenn er müde ist, wenn er hungrig ist, also diese Klassiker. Ja. Und das sehe ich auch bei den anderen Kindern. Es ist so lustig, weil ich war dann in derselben Runde gestern wieder unterwegs und gestern war es ein anderes Kind. Ja. Und sie waren alle drei müde und mein Sohn war dann der, der so nebenbei herumgefahren ist. Und das andere Kind hat genauso reagiert. Ja. Ja. Wo ich mir denke, es ist auch schwer, ja, die Grenzen und warum sollte man teilen? Sie verstehen es nicht. Warum muss ich jetzt von meinem Essen was hergeben? Es haben nämlich alle dasselbe Essen.
Aber ich finde es immer so großartig, wie um 17 Uhr alle Eltern ihre Kinder vom Spielplatz zerren. Mhm. Das funktioniert bei uns noch relativ easy, weil er wirklich gerne auch nach Hause geht. Mhm. Das ist irgendwie ganz gut. Es werden Zeiten kommen, wo das einfach keine Option mehr ist. Aber da beobachte ich auch immer die Mütter oder Eltern von älteren Kindern und schaue mir dann so ein bisschen ab, ah, okay, das funktioniert. Ich liebe die eine Mutter, die dann sagt, der Spielplatz ist geschlossen und sperren jetzt zu, wir müssen schnell gehen. Und dann hängen sich so 5 Eltern dran.
Ja.
Komm schnell, er sperrt zu. Es ist großartig.
Was auch funktioniert, das habe ich auch, vergesse ich nur leider viel zu oft, weil das ist super, wenn vom Spielplatz weggehen, wir schließen uns dann auch immer ab, machen wir immer alle ein Wettrennen. Wer ist schneller im Auto? Wer ist zuerst zu Hause? Wer ist Dings? Und alle rennen los, also in Richtung Auto und du rennst
also
halt
ihr
dann
seid
mit
voll
natürlich. Absolut. komm schnell, wir müssen schneller sein, Und dann sitzen wir im Auto und dann ist eben beim Auto wieder alles langsam und Dings. Oh, aber es funktioniert, weil sie gehen. Oder es müssen alle gehen. Ja.
Wir haben gerade die Phase, dass er gerne ein Krokodil entweder jagt, also wir angeln dann immer in der Sandkiste. Da hat er so einen großen Ast gefunden und sitzt da und angelt. Ich glaube, es ist irgendein Spiel, das er aus dem Kindergarten kennt, weil er hat es so vorgeschlagen und war sich sehr sicher, was er da tut.
Ich habe halt mitgemacht. Ist das das wir auch hatten mit diesen Magnetfischen, die im Teich sind? Ist urcool.
Das liebe ich auch, aber ich glaube, es gibt irgendein so ein fiktives Spiel, das im Kindergarten erfunden wird. Und ich habe dann auch mal mit der Pädagogin gesprochen. Sie hat gesagt, das Krokodil kommt immer vor dem Essen und will das Essen von den Kindern essen. Und dann retten sie es und dann dürfen sie quasi essen.
Okay.
Und das Krokodil hilft uns jetzt auch am Spielplatz von einem Ort zum anderen zu gehen. Ich so, ach, das ist ein Krokodil, schnell weg. Und dann läuft er halt ursüß vor.
Ja, witzig.
Und dann finden wir halt einen anderen Ort, wo dann vielleicht auch ein Krokodil ist und dann handeln wir uns weiter. Also so ist zumindest eine Lageveränderung.
Ja, voll, man darf das auf jeden Fall nutzen. Wir nutzen ja die
Fantasie des Kindes. Er hat es ja selber quasi vorgeschlagen. Also den Trend Jessica finde ich nicht so cool, muss ich ehrlich sagen. Kennst du das?
Ach so, wo man Jessica schreit. Ja. Das hast du mir, glaube ich, gesagt. Das bin ich random.
Was alles hilft, aber ich denke mir dann so, oh Gott, diese armen Kinder sitzen, ich weiß es nicht, in 30 Jahren bei der Therapie und fragen sich noch immer, wer Jessica.
Ja, es wäre also, urgeil, wenn irgendwann mal eine sagt, ja.
Ja, so im Restaurant, ja. Und dann so, ah, das ist Jessica. Nein, also das ist so ein Trend, der, ich glaube, von eher einer Psychologin ausgerufen wurde oder von einer verzweifelten Mami, ich weiß es gar nicht, und von einigen Psychologen halt bestimmt wird, dass man eben einfach Jessica rufen kann und dass es die Kinder aus dieser aktiven Emotion rausholt. Mhm. Aber ich glaube, es löst das Thema nicht.
Ja, du alles, was, ja eben, es löst das Thema nicht. Und ich denke mir auch,
es verschiebt sich wahrscheinlich.
Löst das Thema in der Situation. Also finde ich, ja, bei uns löst das nichts. Aber nachbesprechen, dass wir halt versuchen, was draus zu lernen. Und jetzt habe ich ihn eh auch gefragt, was hast du draus gelernt aus der Situation? Und ich glaube, er hat sogar was gesagt. Ich weiß aber nicht mehr was. Also das versuche ich zumindest.
Ja. Na, er erzählt mir dann auch so ein bisschen, was ihn gerade geärgert hat. Und ich glaube schon, dass er mich irgendwie verständigen will, dass ich ihn falsch verstanden habe. Toddler sind einfach die kleinsten, missverstandensten Menschen überhaupt. Und ich glaube, manche Logiken werden wir gar nicht nachvollziehen können, aber es ist für sie halt trotzdem mega dramatisch. Und das muss man halt auch als das annehmen, was es ist.
Ja, voll.
Sehr, sehr starke Gefühle, die man halt einfach noch nicht einordnen kann.
Mhm. Toll.
Also durchhalten, Mamis da draußen. Aber wir wollten ja heute eigentlich über Entlastung sprechen.
Ja, das war nämlich belastend und nicht entlastend.
Genau. Also jetzt haben wir so ein bisschen die Belastungen. Ich würde mal sagen, unser Peak der Tantrums ist erreicht. Es war so um den 2. Geburtstag. Er hat relativ früh begonnen, weißt du, mit Beißen und Hauen und so weiter. Und das war ja auch ein Gefühl ausleben. Und dann sind die starken Tantrums gekommen, wo auch wirklich mit Werfen und auf den Boden legen und so weiter kam. Und ich glaube, jetzt ist es erstens sehr viel kürzer und er kann sich viel besser artikulieren. Also mit der Sprache kann für uns das auflösen.
Ja, ja.
Der hat ja wirklich von nichts in ganzen Sätzen gesprochen. Das ist so schräg gewesen. Da muss man sich mal vorstellen, was sich da im Gehirn alles tut. Also ich verstehe mittlerweile rückblickend diese Phase viel, viel besser. Er hatte die Worte wahrscheinlich schon alle im Kopf.
Ja, ich habe auch unlängst ein Kind gesehen, das wird zwei. Mhm. Und auch der andere aus dem Kindergarten, der wird auch zwei jetzt dann, in ein paar Monaten. Mhm. Die verstehen alles. Ja. Also sie verstehen, was ich sage. Sie können halt nur Ja sagen oder Nein. Aber es ist so arg jetzt, wo man sprechende Kinder hat, ja, und andere sieht, dass dich die anderen Kinder genauso verstehen. Aber so wie du sagst, sie können es halt nicht, können noch nicht sagen.
Oder eben anders ausdrücken. Und dann ist es halt das.
Das ist ganz arg.
Aber ja, jetzt schauen wir mal zu unseren Entlastungen.
Weil ja, schau mal. Schau mal auf dich.
Auf mich. Wir haben nämlich in unserer Season einfach auch das Gefühl, dass wir Mamis auch ein bisschen Information mitgeben sollten, wie wir uns entlasten. Und wir sind beide gerade durch harte Phasen gegangen. Du hast ein zweites Kind bekommen. Ich habe gesundheitlich zu kämpfen gehabt. Ich habe mit wirklich vielen Stressfaktoren in meinem Leben zu kämpfen gehabt. Und ich bin dann so auf eine Reise gegangen, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Trauer wirklich angenommen und nicht auf die Seite geschoben. Da bin ich total dankbar drüber und da haben wir eh gesagt, machen wir mal eine Einzelsession drüber und habe das einfach akzeptiert. Ich habe auch meinem Mann gesagt, du, ich habe jetzt einfach eine wirklich schwere Phase. Ich bin traurig, ich möchte das einfach für mich so leben. Ich habe mich zurückgezogen, ich habe Abendveranstaltungen meistens abgesagt. Ich habe mir in der Arbeit jetzt nicht unbedingt einen Orden verdient und überall hier geschrien, dazu neige ich sonst und werfe mich einfach in neue Projekte. Da habe ich einfach geschaut, dass ich das, was ich mache und was ich übernommen habe, gut mache. Also einfach mal so ein Lagebild sortiert, würde ich einmal sagen. Und Aufgaben reduziert und im notwendigsten Bereich agiert. Und das war Hauptberuf und zu Hause. Du hast auch gemerkt, im Podcast habe ich dir viel abgegeben und auch einfach gesagt, du, ich muss da jetzt einfach ein bisschen reduzieren. Und das war für mich Schritt eins. Trauer annehmen, Aufgaben reduzieren, Stress reduzieren und wirklich zu schauen, dass man zum Schlafen, zum Essen, zum Nachdenken kommt. Das waren so für mich die Parameter. Und das ist für mich irgendwie, das sind die ersten drei Schritte zur Entlastung gewesen. Und dann ganz explizit habe ich mir Dinge erlaubt, also Auszeiten erlaubt. Ich habe mir Pediküre gebucht, ich habe mir eine Lymphdrainage gebucht, ich habe mir so ein Diätpaket bestellt, da können wir dann auch nochmal ein bisschen näher drüber reden, wo ich echt ein bisschen zum Detoxen gekommen bin, weil der Körper ist übersäuert durch Stress und der hält halt immer auch irgendwie den pH-Wert und ich bin da auch ein bisschen auf eine Reise gegangen, wo ich sage, das hat mir gut getan, aber genauso habe ich es mir erlaubt, ab und zu am Abend eine Zigarette zu rauchen.
Wo ich, geil.
Ja, wo ich sage, es alles, was dir gerade hilft, soll dir zur Verfügung stehen. Also das ist halt natürlich wieder ein alter Mechanismus. Und am Anfang war ich ursauer auf mich. Ich habe mir gedacht, warum rutsche ich jetzt wieder ins Rauchen? Wie bescheuert. Auf der anderen Seite denke ich mir, ich bin auch da liebevoll mit mir geblieben und ich möchte das überhaupt nicht promoten. Aber wenn man sich das ab und zu mal gönnen muss, weil man sonst nicht glaubt, über so eine Phase zu kommen, dann why not? Und deswegen erzähle ich auch darüber, weil ich niemandem ein schlechtes Gewissen machen will, wenn eine Mami mal eine Zigarette rauchen will. Wir wissen alle, es ist ungesund. Wir wissen alle, wir werden nie vor unseren Kindern rauchen. Und ja, hat auch dazu gehört. Und fadet jetzt auch langsam aus. Und ich bin auch dankbar darüber, dass ich einfach echt enge Freunde habe. Also mein Trauzeuge hat mich da unterstützt. Du bist immer wieder mit einer Frage auf mich zugekommen. Wir haben urviel gemeinsam gemacht und Themen nebenbei verhandelt. Der Podcast hat mir geholfen, meine Gedanken wieder zu sortieren. Und ich würde sagen, das war so die Reise der Entlastung, aber da gibt's noch so viel mehr und ich bin selber auch herausfinden. Und was lustig war, die Leute haben mir trotzdem gesagt, oh, es ist trotzdem irgendwie von außen alles so leicht bei dir und du bist auch immer noch so gut gelaunt. Und ich denke mir so, ja, was haben andere Leute damit zu tun, dass ich jetzt gerade eine schwere Phase habe? Also ich versuche trotzdem auch immer mein Mindset auf, ich bin positiv und ich belaste keine anderen Menschen zu setzen, weil es mich dann auch selber wieder schneller rausholt. Aber das muss eh jeder mit sich selbst verhandeln. Wenn er sagt, ich finde es auch gut, wenn ich einfach mal jemanden durchbeutel, dann feel free und versuch die Person zu finden, die da safe place ist. Aber für mich war es immer wichtig, da auch ja von meinem Mindset her zu sagen, so und jetzt ist ein neuer Tag und das geht jetzt wieder von neuem los.
Ja, ich glaube, es ist ganz schwierig, die Dinge zu finden, die einen entlasten, weil also super, dass du für dich da den Weg gefunden hast. Das ist ja auch nicht immer leicht, weil wenn man sagt, man hat jetzt wieder eine leichtere Phase und plötzlich wird es wieder schwieriger und so weiter. Ich finde das gut oder hört sich zumindest stimmig an, dass man einfach immer versucht, in dieser Balance zu sein zwischen Sachen abgeben und dafür andere positive Dinge machen. Es verschiebt sich einfach die Wahrnehmung, dass die Bedürfnisse. Ja. Und ich finde es dann auch, ich glaube, es ist auch ganz natürlich und wahrscheinlich etwas Gesundes, wenn man sagt, oder wenn du sagst, dass du dann halt auch wieder ein bisschen mit dir ins Gericht gegangen bist, was das Rauchen betrifft. Warum? Weil das ist ja dann wieder die Kritik an einem selbst. Ja. Solange, glaube ich, alle Anteile da sind, ist man noch in der Balance. Weil ich denke mir, du hast Positives empfinden können, genauso wie Negatives. Und dann gab es auch noch diesen bisschen kritischen Anteil, der dann auch noch irgendwie stänkern kann. Und ich denke mir, solange diese verschiedenen Anteile gut funktionieren und sich gegenseitig hören, könnte man wahrscheinlich eine Phase auch gut durchtauchen, ja, denke ich mir. Ich
bin irgendwie in der Selbstreflexion geblieben, auch wenn es dunkel war, sage ich jetzt ganz offen. Aber ich bin irgendwie liebevoll mit mir geblieben. Das schaffe ich sonst nicht so easy.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man einfach seinem Umfeld sagt, du, egal, auch wenn du nicht weißt, was es ist, aber im Moment geht es mir einfach nicht gut. Dass man dann auch mit allem, was man ausspricht, das vielleicht ein bisschen loslassen kann.
Ja, total. Aber wie geht's dir? Du hast ja auch eine heftige Reise, du hast abgestillt und du hast auch gesagt, du hast da ein Hormonlimbo erlebt.
Ja, ich hoffe, es ist nur das Abstillen, weil angefangen hat das Ganze mit meinem Geburtstag, der jetzt schon ein paar Wochen her ist, dass ich eine totale Leere gespürt habe. Und mein Geburtstag war mir immer der wichtigste Tag und es war immer so 3 Tage feiern und ich habe mir viele Sachen überlegt, wo ich mich in den Mittelpunkt stellen kann. Und dann mit den Kindern, also ich war ja nicht ganz 35, als der Turbo auf die Welt gekommen ist und habe dann 35. mit Baby gefeiert. Und habe mir gedacht, ja, okay, es ist einfach anders. Da war noch alles sehr neu und so weiter. Und jetzt halt ein paar Jahre später, ich meine, ach so, jetzt ist wieder ein Zeitpunkt, wo ich mir denke, es wäre schön, haben mir gedacht, ja, weiß gar nicht, Geburtstag wäre einfach schön. Und dann kam dieser Tag immer näher und ich habe einfach nichts gefühlt, weißt du. Und ich habe mir gedacht, ich habe sogar an meinem Geburtstag nicht dran gedacht, dass ich Geburtstag habe, sehr untypisch. Ja. Und ich hatte so eine irrsinnige Leere und eher negative Gefühle, also mich hat's genervt, dass wir uns nicht für ein Lokal entscheiden konnten, wo wir hingehen. Ich war auf Urlaub, die Sonne hat geschienen, es war warm, es war eigentlich alles perfekt. Ja. Und wir haben Prosecco getrunken in der Früh und so weiter, alles so, wie es eigentlich immer zu meinem Geburtstag war. Und ich habe mir gedacht, hey, cool. Und es haben mir viele Leute gratuliert, ja. Aber es war irgendwie, es ist nicht angekommen bei mir. Ja. Und es war total, ich habe einfach so wie abgestumpft, nichts gefühlt.
Ja, ich verstehe es.
Und das ging dann auch ein paar Wochen. Und das hat mir Angst gemacht, weil das kenne ich nicht von mir. Ja. Und dann war eben auch dieses Tantrum, ich weiß nicht, ob es mir jetzt wieder 100% gut geht. Ja. Ich kann es nicht sagen, es ist natürlich besser, wenn die Sonne scheint, dann ist es leichter. Aber ich muss da noch mehr hineinspüren. Ja. Und wir haben auch im Vorfeld natürlich schon drüber geredet und auch mit ein paar anderen Freundinnen habe ich mich geöffnet tatsächlich, die gesagt haben, du brauchst Hilfe. Weil vielleicht ist es einfach ein Teil, den ich nicht zugelassen habe, nämlich wirklich Ruhe zu geben nach der Geburt und zu sagen, so eins nach dem anderen, sondern ich habe ja versucht, gleich weiterzuarbeiten oder unsere Projekte voranzutreiben, was ich für richtig empfunden habe. Ja. Und jetzt eben abgestillt zu haben. Und ich habe das in Erinnerung, dass es beim ersten Kind nicht so hart war, ja. Und es ist einfach ein unangenehmes Gefühl. Ich meine, ich konnte dann schon noch Aggression empfinden, ich konnte schon noch weinen, aber sonst so über den Tag einfach abgestumpft. Ja. Und dann haben wir gesprochen, ob das vielleicht eine postnatale Depression sein könnte. Dann hat mir jemand gesagt, es könnte vielleicht auch ein Belastungsstörung sein. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, okay, das hat mir Angst gemacht, ja, weil ich mir gedacht habe, und das ist, finde ich, ich meine, ich habe ja Psychologie studiert. Ja. Schade, dass ich mir dann gedacht habe, ich will keine Depression haben. Ja. Ich meine, gut, wer will das schon, ja, so gesehen. Aber ich meine, ich dachte, okay.
Da ist man so in einer Schleife. Genau. Weißt du, weil man hat dann Angst vor der Depression und denkt sich, ist es überhaupt eine Depression? Und dann ist so diese Gedankenschleife und die hält einen so auf Trab.
Voll.
Ich werde mich jetzt im Podcast zurückhalten zu interpretieren, wenn ich auch niemandem da draußen eine falsche Info geben will. Die habe ich natürlich Sachen zurückgespiegelt, wo ich sage, schau mal in diese Richtung oder sprich mal in diese Richtung mit jemandem. Das möchte ich aber jetzt ehrlicherweise lassen, weil ich auch keine Expertin bin. Da bist du viel tiefer im Feld. Was ich aber glaube, was schon auch innerhalb dieser Reise mitspielt, ist, dass man nach einer Geburt erwartet, man ist wieder dieselbe Person. Mhm. Egal, ob das jetzt die erste oder die zweite Geburt ist. Und das kann ich mich schon auch an bei meiner ersten Geburt erinnern, dass ich relativ schnell rausgehen wollte. Ich wollte mir es auch irgendwie selber beweisen, dass das alles wieder gut ist, dass sich nichts geändert hat. Und ich glaube, nach außen hin, ich habe noch immer dieselben Werte. Ich habe noch immer dasselbe Gerüst. Aber der Körper ist einmal in einer Heilungsphase und auch der Körper geht durch hormonelle Veränderungen und durch enorme Belastungen. Die Geburt kann ein traumatisches Erlebnis sein, ist auf jeden Fall immer ein Wahnsinnserlebnis, das verarbeitet werden muss. Und ich glaube auch diese Phase danach, ich habe ja eher dazu geneigt, dich zu bremsen oder dich wirklich komplett rauszunehmen. Und ich glaube auch, dass so eine postnatale Depression verschoben werden kann auf einen späteren Zeitpunkt, weil man sich davor nicht die Zeit gegeben hat, um quasi die Zeit zu leben. Ich finde es aber trotzdem immer noch bewundernswert, wie auch du noch immer die Leichtigkeit lebst. Wir haben Wahnsinns-Events geschmissen in dieser Phase und wir sind aber beide, muss man ehrlich sagen, zu einem gewissen Grad am Anschlag gewesen. Man hat es vielleicht eh auch gemerkt, dass wir gewisse Themen reduziert haben, aber deshalb, wir stehen für Leichtigkeit, ja, aber wir wollen durch diese Aufnahme auch sagen, es kann auch verdammt schwer sein und wir machen uns manchmal Sorgen. Und ich finde, das ist der erste Schritt zur Entlastung, sich das einzugestehen, dass da etwas ist.
Genau, das nimmt schon mal Druck. Ja. Und ich finde dann, alles, was du gesagt hast, sehe ich auch so. Ich finde, also warum habe ich da weitergemacht? Weil dann sagen vielleicht viele, naja, Belastungsstörung, ja, wenn man euch so zuschaut, warum macht ihr so viel? Ja. Aber gerade in diesen Phasen, wo ich mich so leer gefühlt habe, wollte ich schauen, ob diese Dinge, die mir Spaß machen, mir noch immer Spaß machen. Wo kommt das her? Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, also wirklich Alarm ist, wenn mir meine Kinder keinen Spaß mehr machen.
Das verstehe ich.
Und dann habe ich einfach die Zeit mit meinen Kindern mehr genossen, weil ich darauf achten wollte, wenn sie mich zum Lachen bringen, ob ich das wirklich fühle, ob ich das noch habe, und habe mir Zeit genommen, mit ihnen zu sein. Und das war's. Und von dem her habe ich mir gedacht, das kann vielleicht nicht so schlimm sein, wie ich mir denke.
Ja.
Aber ich bin jetzt auch nicht, ich meine, ich war ja nie so 100% klinisch therapeutisch unterwegs. Ja. Und deshalb habe meine Therapeutin wieder angesprochen und habe gesagt, ich würde da vielleicht gerne 1-2 Stunden, wenn es notwendig ist, auch mehr drauf schauen, weil sie mich kennt. Und ich finde das sehr schön, was du gesagt hast, dass man einfach funktioniert oder dass man glaubt, man hat sich nicht verändert. Und ich jetzt so im Nachhinein, ich habe das beim zweiten Kind auch überhaupt nicht zugelassen. Ja, das war so wie ein Side-Erlebnis. So, ja, okay, zweites Kind ist einfach da. Mhm. Vielleicht auch, wenn ich so drüber nachdenke, angestoßen dadurch, dass alle gesagt haben, das läuft einfach mit. Und so habe ich es gelebt von Anfang an, ja. Mhm. Dass das einfach mitläuft. Und plötzlich ist sie so groß und hat sich gestern oder heute zum ersten Mal auf den Bauch gedreht, ja, und ich habe mir gedacht, das sind die Momente, die ich nicht verpassen darf. Und trotzdem ist es aber genauso ein Teil von mir zu sagen, ich will den Podcast nicht verpassen und ich will auch Ateo nicht verpassen, ja, weil wir trotzdem hat ja alles einen gemeinsamen Kern, ja. Aber da muss ich auch sagen, und das ist wieder, ich komme immer wieder auf die Essenz, warum Double Duty Dialogues. Weil das auch etwas ist, das noch viel zu wenig angesprochen wird und wo es viel zu wenig Infostellen gibt. Und eine sehr geschätzte Freundin von mir hat unlängst zu mir gesagt, warum ist nach der Geburt die Frau unsichtbar? Warum gibt es keine Nachuntersuchung des weiblichen Körpers nach der Geburt? Hormonstatus, Blutabnahme, Gesundheitscheck, ja, weil ich meine, unser Körper macht Irres durch und plötzlich, wenn die Geburt war, steht das Baby im Fokus. Aber dass wir komplett durcheinander sind und funktionieren müssen, fragt keiner, interessiert niemanden.
Aber da haben wir bei unseren ersten Geburten gesagt, wir brauchen einen Wochenbett-Spa.
Ja.
Einfach ein Ort, an dem sich Frauen aufhalten können und gepflegt werden. Und es gibt es in anderen Kulturen. Mhm. Weißt du, es ist gerade im asiatischen Raum boomt das gerade. Das ist ein Hotel, wo die Mütter einchecken mit ihren Babys und nach dieser Phase versorgt werden. Ja. Unsere Männer haben gar nicht die Zeit, dass sie sich quasi so an dieser Reise beteiligen. Mhm. Und ich glaube auch, dass es für sie manchmal unfair ist, weil sie da eh wenig Anteil nehmen können. Also ja. Mein Mann ist, glaube ich, relativ schnell hineingewachsen. Aber ich sehe es ja auch jetzt in dieser quasi schwereren Phase, hat er mir nicht viel abnehmen können.
Ja.
Man ist in einem strukturierten Arbeitsfeld. Man kann sich nicht plötzlich rausnehmen, nur weil man ein schlechtes Erlebnis hatte. Man kann auch wenig abgeben. Die Load bleibt dasselbe. Man kann nur sich ein bisschen die Zeit zuschaufeln, aber das ändert ja nichts, dass meine Zeit in der Freizeit dann für andere Dinge genutzt wird und du eigentlich nie aus dieser Schleife rauskommst. Und ich habe es dann ganz bewusst durchbrochen. Also die Osterferien mit meiner Mutter waren, glaube ich, so, wo ich gesagt habe, und jetzt brauche ich Unterstützung. Mhm. Meine Mutter hat mir den Kleinen wirklich bestmöglich abgenommen und ich bin einfach mal in der Sonne gesessen, habe gejournalt und meine Gedanken sortiert und bin da wirklich runtergekommen. Mhm. Ich glaube, das war das Ende dieser Reise.
Ja, weil ich habe mir dann auch, warum mir das so Angst gemacht hat, diese Leere, also diese vielleicht Störungen, die da im Raum standen, anzunehmen oder zu facen, zu, wie sagt man, wahrzunehmen.
Sich direkt anzuschauen. Quasi,
genau, habe ich mir gedacht. Was mir so Angst gemacht hat in dieser Lehre ist, wenn ich wirklich eine Depression oder eine Belastungsstörung habe, dass viele Teile dann nicht mehr funktionieren. Mhm. Und ich habe mir gedacht, wenn ich wirklich eine Belastungsstörung habe, ein Burnout habe, dauert das lange. Und ich wollte das nie. Das habe ich auch meinem Mann gesagt, dass wenn er mich nicht genug unterstützt und so weiter, dass die dann untergeht, ich bin. Ja. Und das würde ihn monetär auch und emotional viel mehr kosten, als wenn er mich jetzt unterstützt. Mhm. Und das, denke ich mir, das hält uns ja auch irgendwo am Leben. Ja. Das darf nicht passieren, weil so viel an den Müttern hängt. Mhm. Ja. Und ich möchte noch dazu sagen, es gibt Geburtsvorbereitungskurse. Warum gibt es nicht Geburtsnachbereitungskurse? Ja? Dass man sich als Paar hinsetzt und einfach erklärt, so, liebe Eltern oder gerade liebe erst gewordenen Eltern, das ist die Hormonkurve und die ist nach 6 Monaten da unten. Und das bedeutet A, B, C, D, E. Ja? Schaut's im Alltag auf diese Symptome. Weil du dir einfach auch viel schlechtes Gewissen nehmen kannst. Und kein Wunder, dass du bei diesen Belastungsstörungen.
Wir ja darüber.
Genau.
Weißt du, weil die Information ist der erste Schritt daran, dass man sich normal fühlt und dass man sich diese Pausen auch wirklich gibt.
Genau.
Und ich glaube, wirklich sagen zu können, dass jede Frau ein hormonelles Tief erlebt. Ich sage jetzt nicht Depression oder ich sage jetzt keine klinische Bezeichnung, aber ich glaube, dass wir normalisieren sollten, dass jede Frau mit einem Kind durch diese Phase geht.
Vor allem ein Jahr mindestens.
Mal mehr, mal weniger. Ja. Und dadurch einfach auch eine ganz andere Belastung spürt. Mhm. Also ich kann mich an diese Tage erinnern, wo ich einfach nur da gesessen bin und geweint habe und mir gedacht habe, ich bin die schrecklichste Mutter auf der ganzen Welt, weil ich gerade diesen Tag nicht genießen kann. Der nächste Tag hat wieder ganz anders ausgeschaut, aber kein Mensch erzählt einem, dass sich das alles einpendelt.
Ja.
Und ich habe ja 10 Monate gestillt und sehr sachte abgestillt. Mhm. Jede Mutter, die vielleicht das plötzlicher entscheidet und radikaler abstillt, ist mit diesem Hormondrop nochmal viel stärker konfrontiert. Und all diese Zusammenhänge wissen wir einfach nicht und können wir auch eigentlich nicht planen, weil jeder Körper ist auch nochmal individuell. Ja. Und auch die anderen Belastungen stimmen sich dann da noch mit ein. Also ich verstehe überhaupt nicht, warum da noch immer so wenig Information darüber herrscht.
Ich meine, grundsätzlich sollte man ja sowieso einmal im Jahr ein großes Blutbild machen, einfach um zu schauen. Aber eben, ich möchte diesen Rat, den mir diese sehr geschätzte Freundin von mir gegeben hat, einfach, wenn ihr gerade Mamas geworden seid, nach 6 Monaten oder nach dem Abstillen, auch die Vitamine checken zu lassen, zu schauen, ist da alles im Balance? Es kann nämlich der Grund sein für schlechte Stimmung, für schlechtes Schlafen, abgesehen natürlich von der Aufgabe als Mutter, die man hat. Aber es kann der Grund sein, wenn man gerade so jemand ist wie ich, der dann versucht, den Grund zu finden, weil du willst ja dann auch schauen, wie komme ich da wieder raus.
Ja. Du kennst dich auch besser aus, was da passiert.
Ja, jetzt
bist du wahrscheinlich mehr auf der Suche.
Ich bin total auf der Suche, weil ich mir denke, okay, wenn ich weiß, woher das kommt, dann müssen wir da was ändern. Ja, aber das fällt mir dann so schwer, wenn jemand sagt, ne, generell machst du viel im Leben, wo ich mir denke, ja, aber vieles gibt mir ja auch Kraft und ich glaube,
ich lade mich ja auch wieder auf.
Genau.
Und total wichtig, ich habe dann ein großes Blutbild gemacht und ich dachte, dass ich so müde bin, weil das Oxytocin quasi abgebaut hat. Also durch das Abstillen ist ja dann weniger Oxytocin im Körper. Und ich habe mir gedacht, ja, ganz normal, alles alles ganz normal. Nein, ich hatte den massivsten Eisenmangel überhaupt.
Ja, ich wollte gerade sagen, Eisenmangel ist und das Thema bei nicht nur Müttern, sondern generell jüngeren Frauen, jungen Frauen.
Nachdem mein Sohn 10 Monate alt war, habe ich mir das total weggewischt und habe mir gedacht, ach, ganz normaler Prozess, alles vollkommen in Ordnung. Und ich bin aufgewacht, als hätte mich der Vorschlaghammer quasi
ganz arg
umgemöbelt.
Dann bist du müde. Und
habe so einen Eisenmangel gehabt. Und das ist mit 2 Wochen Eisenpräparaten wieder komplett im Einklang gewesen. Manchmal sind die Lösungen
und es war besser,
so
oder?
Einfach. Ja.
Es hat geholfen.
Voll.
Also das heißt nicht, dass dann natürlich ein Präparat hilft. Ja, du bist sehr selbstreflektiert, aber es ist einmal das Grund, Ding, so wie du gesagt hast, der pH-Wert ist ja bei Stress so und so. Mhm. Wenn die Hormone abfallen, der Körper packt es ja auch nicht. Und so wie du sagst, es passiert oft schleichend, aber wenn man es merkt, ist es halt trotzdem, du springst über die Klippe und failst halt ohne Ende.
Ja.
Und irgendwie da denke ich mir auch, also deswegen möchte ich das jetzt auch checken lassen. Und es können ja auch andere Vitamine sein, die nicht da sind. Und weil du das jetzt auch ansprichst, nach der Geburt meines ersten Kindes hat es geheißen, ich muss Eisen nehmen. Weil vor der Geburt schon das Eisen niedrig war. Bei der zweiten Geburt habe ich das nicht genommen.
Anna, schau.
Also jetzt, ja, vielleicht ist es das, ja. Aber eben deswegen, warum schaut man nicht auf die Mamis, ja, nach der ersten, nach der zweiten, nach der dritten, nach der vierten Geburt?
Ja, also ich muss sagen, da betone ich wieder, dass ich wirklich gerne eine Welt hätte, in der sich jede Frau eine Hebamme leisten kann.
Mhm.
Oder einfach und auch unterstützt wird. Und du weißt, ich bin ein liberaler Mensch. Ich glaube auch nicht, dass alles der Staat lösen soll. Aber gerade diese kritische Phase von Geburtsvorbereitung und Nachbereitung, glaube ich, dass eine Hebamme, eine Vertraute auf dieser Reise werden kann. Und in meinem Fall war das so.
Ja.
Meine Hebamme war noch 3-mal zur Nachsorge bei mir zu Hause.
Mhm.
Und ich habe mich irrsinnig wohlgefühlt, weil ich das Gefühl hatte, jetzt habe ich die Dinge unter Kontrolle.
Ja.
Und auch jetzt bei meinem gesundheitlichen Problem habe ich meine Hebamme kontaktiert.
Ja, ja, das finde ich eh super.
Das war mir ganz wichtig, dass ich da eine Vertraute habe, die selber auch Mutter ist, wo gewisse Themen und Fragestellungen kein Tabu sind. Ich spreche mit meinem Gynäkologen jetzt auch nicht über diese hormonellen Limbos, weil er sie ganz anders einschätzen wird und wahrscheinlich sehr medizinisch dann drüber gehen wird. Und manchmal ist es auch einfach zu sagen, hey, ich möchte jetzt mit jemandem drüber reden und das hilft mir dabei.
Man muss auch sagen, also es gibt super Gynäkologen, aber sie werden immer Männer sein. Sie haben es selber nicht erlebt. Und es ist trotzdem anders, ja, weil ich mir denke, wenn du einer Frau gegenüber sitzt, die selber Mutter ist, die wird verstehen, ohne dass, also vielleicht, weil sie sich eben angesprochen fühlt. Ja. Also ich kenne super männliche Gynäkologen, aber ich verstehe, dass du das Vertrauen und die Beziehung bei deiner Hebamme gesucht hast.
Und für das medizinische Thema, das
ich hatte, war
er der optimale Ansprechpartner. Ich bin mit ihm auch über die erste Geburt total zusammengewachsen. Und ich finde es einfach so wichtig, da auch ein Vertrauensverhältnis zu haben. Und das habe ich mit ihm. Aber es gibt Fragestellungen, nämlich gerade diese hormonellen Themen, die du wahrscheinlich besser mit einer Frau besprechen kannst. Ja. Und ich glaube auch einfach dieser Frauenaustausch. Deswegen unser Babytreff.
Ja.
Allein, was ich für Gespräche an Nachsorgethemen mitbekommen. Wie hast du das gemacht? Mit Brustwarzen tun noch immer weh. Wie geht ihr mit, ich weiß es nicht, Koliken von Kleinen um?
Alles Mögliche.
Schlafen. Schlafbegleitung ist wahrscheinlich das Top-Thema im ersten Jahr. Schlafregressionen etc. Hämorrhoiden, das besprichst du nicht mit deinem Gynäkologen.
Und wegen Schlafregressionen und alle da draußen, ich wollte es nie hören, es ist wirklich nur eine Phase. Und es kommt einfach, es kommt und geht wieder, es ist so. Aber ich denke mir auch, also.
Du erlebst es jetzt zum zweiten Mal und du hast wieder nicht Schuld daran. Das ist auch schon mal beruhigend.
Ja, und ich muss sagen, der 4-Monats-Schub oder 4-Monats-Sprung, der war schon mal arg.
Ja.
Aber ich meine, irgendwie, ja.
Was wir uns beim ersten Mal Gedanken gemacht haben.
Ja, wirklich. Und ich denke mir jetzt, was soll ich machen? Es ist, wie es ist.
Ich habe immer gedacht, so, oh Gott, jetzt ist er krank. Jetzt ist es jetzt passiert.
Ja, jetzt ist es ganz schlimm und Dings, Ja, es wird alles anders und es wird leichter, aber wie gesagt, ich finde auch, weil wir auch immer gesellschaftspolitisch sind, bitte unbedingt in den Mutter-Kind-Pass aufnehmen, so eine Nachbetreuung der Mutter, ja, weil ich meine, auch da wieder, wenn man sich, wenn man sich denkt, was für Arbeitskräfte verloren gehen, wenn diese Belastung einfach da ist oder dass auch gerade Mütter in Karenz, nehmen an, viele gehen ein Jahr, 6 Monate, natürlich gibt es Ausnahmen, länger oder kürzer, aber in diesem einen Jahr, dass man einfach auf sich allein gestellt ist. Niemanden interessiert.
Zum großen Teil.
Voll. Also jetzt von offiziellen Stellen, vom Arbeitgeber, von gesundheitspolitischer Seite. Du bist irgendwie, du fährst da einfach so entlang und ein bisschen dazukommen, würde ich auf diese Gruppe an Neo-Mamis, würde ich mir schon wünschen, dass man zukommt. Es ist zwar nett, dass man von der Stadt Wien sein Welcome-Package kriegt und dass da auch, muss man auch sagen, die psychischen und psychologischen Beratungsstellen drinnen sind. Also genau. Das muss man schon sagen, ja. Aber ich würde mir wünschen, macht's halt einen Folder zumindest über, unterschätzen Sie nicht, okay, vielleicht gibt's das, wenn's das gibt, dann ups, aber einen Folder, wo man sagt, im ersten Jahr erleben Sie einen psychischen Blablabla, ja, wie ein die Hochschaubahn, die mit 120 km/h drei Loopings fährt, ja. Ja.
Vielleicht machen wir da Informationsmaterial.
Ja, das machen wir auf jeden Fall, weil das muss es geben.
Ja.
Und ja.
Und was man schon sagen muss, also meine erste Lösung war wirklich mit der Hebamme im Austausch zu bleiben und sonst wirklich auch nochmal Sessions zu gönnen. Mit ihnen ist aber natürlich ein finanzieller Aufwand. Das ist eine Privatleistung. Jetzt wurde gerade die Vorsorgeuntersuchung auch reduziert, was ich dramatisch finde. Also ich finde, dieser erste Touchpoint zu einer Hebamme ist eine Möglichkeit, um mit jemandem im Austausch zu bleiben, der sich wirklich auskennt. Und Punkt zwei, ja, die psychologischen Dienste sind eine gute Möglichkeit, aber kosten auch meistens etwas.
Ja.
Die ersten Beratungsgespräche sind meistens gratis und deswegen möchte ich die Aktion Leben noch einmal ganz kurz promoten. Das ist unser Partnerwesen für die Spendensammlung zu Weihnachten.
Ja.
Die begleiten Frauen durch Schwangerschaft und eben auch in der Nachsorge, würde ich jetzt nicht wirklich sagen, weil es ist medizinisch, aber bei Sorgen nach der Geburt.
Und oh, das ist schön. Nicht nachsagen, sondern Sorgen nach der Geburt. Das ist schön.
Ja, Sorgen nach der Geburt. Und eben, man kann auch auf sie zukommen, wenn man finanzielle Unterstützung braucht. Man kann auf sie zukommen, wenn man Spenden braucht. Kinderwegen haben sie zur Verfügung. Also man glaubt gar nicht, in welche Situationen Mamis manchmal kommen oder vielleicht sogar in dieser Situation alleine gelassen werden. Und ich finde, man sollte sich für solche Grundbedürfnisse nie schämen, Hilfe zu brauchen. Und deshalb meldet euch da draußen, wenn ihr die Unterstützung braucht. Und was ich finde, was auch ganz wichtig ist, ist dem Partner wirklich zu sagen, was man gerade braucht. Weil er kann das in dieser Phase nicht nachvollziehen. Mhm. Ich habe jetzt gerade auch mit Erwartungen an meinen Partner zu kämpfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich mir auch denke, warum muss ich noch immer Arbeitsleistung hineinstecken, damit ich ihm sage, was ich jetzt gerade brauche. Mhm. In dieser Phase kann er es nicht riechen, muss man ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, wie es dir jetzt nach der zweiten Geburt ging. Ihr habt es schon einmal durchlebt. Kann man da quasi von den Unterstützungsleistungen ausgehen oder ist es noch immer so viel Vorbereitungsaufwand?
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so ehrlich sagen sollte. Nein, es ist dann ein bisschen auch zurückgefallen im Sinne von, was mache ich jetzt mit dem Baby? Und ich so, dasselbe wie mit dem ersten. Es muss gewickelt werden, es hat Hunger, es schlatzt, es speibt. Mehr ist es nicht. Ja. Ja, die Windel ist voll. Ich so, ja, wow, dann wechseln wir sie vielleicht einmal. Also ich glaube, am Anfang war doch der Respekt da und das muss man, ich habe ja auch viel vergessen.
Mhm.
Er darf auch vergessen,
aber
ich habe es halt nicht zugelassen, weil ich mir dachte, okay, die einfache Sache haben wir schon gemerkt. Also ich glaube, da hat er auch ein bisschen gebraucht. Aber ich finde das immer so schön bei dir und bei deinem Mann, dass du wirklich da so offen bist mit ihm und dass du ihm das auch sagst, weil Kommunikation ist ja auch das, was eine Beziehung ausmacht,
ja,
dass man
absolut
einfach sagt, okay, ich kann auch in diesem geschützten Raum sagen, wie es mir geht und was ich gerade brauche. Und deswegen auch bei der zweiten Geburt, man macht ja Dinge einfach auch zum ersten Mal, dass man zwei Kinder hat,
okay,
oder dass man andere Situationen durchlebt. Ich fand das immer sehr schön bei euch, dass ihr das gemacht habt und habe das jetzt auch in dieser Phase gemacht, dass ich gesagt habe, ich fühle mich einfach leer und ich habe Angst davor.
Mhm.
Und dann ist es, man kann ja auch überrascht werden dann, was der andere sagt oder dass so viel Unterstützung, so wie du sagst, kommt. Und ich finde auch wenn es ein finanzielles Thema ist, natürlich, ich werde das auch psychiatrisch mir anschauen. Ja, was, einfach um zu wissen, in welche Richtung gehe ich, ist es schon vielleicht wirklich leicht klinisch auffällig, was ich habe. Was sind dann die Möglichkeiten, die ich habe? Ist es mit einer Gesprächstherapie dann vielleicht vorbei oder besser oder wie auch immer? Weil das Ding ist, ich neige halt dazu, dadurch, dass ich nicht langfristig denke, sehr kurze Schritte zu machen. Und wenn es am nächsten Tag besser geht, denke ich mir, ah, passt, erledigt. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Und da, so wie du vorher gesagt hast, für mich sehr wichtig war, einfach mal zu sagen, das auch auszulagern. Problem von Außenseite betrachten zu lassen, und zwar von professioneller Seite. Und auch da ist es natürlich ein Wunsch von uns beiden, dass das Gesundheitssystem gerade für solche Fälle natürlich auch finanziell leistbare Möglichkeiten bietet. Und wie du sagst, das Erstgespräch ist oftmals gratis und dann ist halt eine Therapiestunde doch teuer, was nicht bedeutet, dass die Arbeit, die dahinter steckt, nicht wertvoll ist, aber dass es einfach anders finanziert gehört. Ja. Also das, da bin ich auch dankbar und sich auch zu öffnen und mutig zu sein und keine Angst zu haben, nur weil wir irgendwo in einer Gesellschaft leben, die Gefühle irgendwie verschlossen hat. Wir haben in einer unserer letzten Folgen gesagt, wir öffnen den Raum wieder für Kinder, die in Restaurants gehen dürfen, weil sie ja, normal sind.
Weil sonst lastet ja auch die Mami.
Genau, weil sie zur Gesellschaft gehören, so gehören auch unsere Gefühle zur Gesellschaft. Ja. Und Mutterschaft ist einfach ein Thema, das sehr hart ist und schwierig ist, gerade wenn man alleine ist. Und auch an dieser Stelle noch einmal betont, alles, was wir euch an Tipps mitgeben, haben wir selber erprobt. Also das sind wirklich Dinge, die für uns super funktioniert haben, die uns immer wieder helfen, wo wir uns nicht nur mit euch austauschen, sondern uns auch gegenseitig austauschen. Und das ist nicht ein besserwisserisches, hey, mach das, sondern einfach Angebote von uns. Und wer da noch andere Tipps hat, bitte schreibt sie uns, ja, weil es kann uns auch helfen. Ja, und wir sind sehr viel unterwegs und scheinen Energiespeicher im Keller auch zu haben, aber die Downside der Energie ist halt auch, dass sie manchmal zu viel wird.
Und das ist ja auch genau der Grund, warum wir euch auf dieser Reise mitnehmen wollen. Also wir hatten wirklich einen harten Start ins Jahr, das kann man auch nicht beschönigen. Und ich finde es einfach wichtig zu sagen, uns geht's genauso wie euch, wenn ihr da diese Gedanken habt. Und ich glaube, wir haben unsere unterschiedlichen Möglichkeiten, jetzt auch damit umzugehen. Und wir haben uns auch wirklich Gedanken gemacht, ob wir euch daran teilhaben lassen, um euch nicht, weiß ich, zu belasten oder euch Angst zu machen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es eben mit dem Eingeständnis beginnt, dass da etwas ist, durch das man muss. Bei mir war es eine gewisse Form der Trauer. Bei dir ist es einfach eine große Sorge vor einer Depression. Und diese Gedanken werdet ihr sicher vielleicht zu einem gewissen Grad auch schon gehabt haben. Und wir möchten euch einfach Anhaltspunkte geben, wie man da vorgehen kann. Und ich habe euch quasi meine Entlastungsmuster mitgegeben. Das heißt aber nicht, dass es der optimale Weg für euch ist. Also vielleicht ist für euch Stress reduzieren was anderes als für mich. Vielleicht ist für euch Entlastung etwas anderes. Und bitte bezieht euren Partner ein und eure Familie, eure Freunde. Und man sollte mit diesen Themen nicht allein sein, sonst sollte man sich vielleicht neue Freunde suchen.
Ja, und ich meine, mir hat's geholfen, dass ich einfach gesagt habe, nein, ich arbeite jetzt nicht. Ich setze mich jetzt nicht jeden Abend hin und mache was, sondern ich schlafe einfach mal oder schaue fern oder sonst irgendwas. Ja. Weil wir alle sollten uns immer gegenwärtig halten, wenn es uns gut geht, dann strahlen wir das auch aufs Umfeld aus. Und die Dinge sind dann leichter handelbar und die nächste Herausforderung wartet eh schon wieder irgendwo.
Eben, also echte Pausen einplanen, vor allem im Wochenbett, also diese Regel mit eine Woche im Bett, eine Woche ums Bett und eine Woche in der Wohnung, das kommt nicht von ungefähr. Also das kann man jetzt mal so als Richtlinie mitgeben. Wir haben uns beide nicht daran gehalten.
Ich wollte gerade sagen, wer ein Negativbeispiel braucht, hört sich einfach unsere Podcast-Folgen an dazu.
Und es erwischt einen dann zu einem späteren Zeitpunkt. Bei mir war es dann eher nach der ersten Geburt so, dass ich das Gefühl hatte, ich müsste mir jetzt bewusst Pausen schedulen, weil ich das davor nicht hatte. Mhm. Ich muss bewusst mal ein bisschen reduzieren, weil ich den Kleinen ganz genießen will. Ich war ja auch wieder viel zu schnell eigentlich in meiner Hauptarbeit vom Kopf her.
Ja.
Und der Körper hat halt noch nicht einfach ganz so mitgemacht. Ich muss ehrlich sagen, mir ging es auch richtig gut dabei. Also solange es euch gut geht, dann bitte macht das, was ihr euch zutraut. Aber ich denke mir schon, ich würde es bei einer zweiten Geburt anders machen.
Ja, und das wichtige Thema ist halt auch die Selbstreflexion zuzulassen, so wie du gesagt hast, sich nicht selber zu belügen, weil das macht es sicher nur schlimmer.
Das war jetzt eigentlich schon unser Wrap-up, oder? Was meinst du?
Ein langer Wrap-up heute. Ja.
Eigentlich war die ganze Folge ein Wrap-up. Ja. also ich glaube, es ist einfach total wichtig, mal für Eingeständnis zu sorgen, Selbstfürsorge. Ich glaube auch einfach andere Personen in Routinen einzubinden, damit sie ganz übernehmen kann und ja Teilhabe an entweder Umfeld oder Professionalisten.
Ja, und ich halte euch gerne am Laufenden, wie es so lief mit der therapeutischen und psychiatrischen Begleitung, aber ich glaube, es wird wird viel, noch einmal viel Entlastung bringen.
Ja, das glaube ich auch. Und danke dir auch einfach für deine Offenheit.
Weil ja, dir
ich
glaub, auch.
Es ist einfach echt nicht easy, das zu teilen. Und ich freue mich total, dass wir das teilen können. Mhm. Und es wird auch von dieser Seite her noch mehr geben, weil ihr seid einfach im Fokus jetzt als Mamis. Und ich glaube, da brauchen wir einfach noch viel mehr. Wir wissen jetzt, wo die Lücken liegen und wir versuchen, sie zu füllen.
Genau.
Alles Liebe.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Das war's wieder mal mit Double Duty Dialogues. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch mit euren liebsten Mami-Freunden und PartnerInnen. Folgt uns außerdem auf Instagram unter Double Duty Dialogues.